Vielen Dank, dass ich hier sein darf, in Schlaten, im schönen Klettgau. Wir hatten eine ganz schöne Fahrt hierher. Wir sind aus dem Nebel rausgekommen, ins volle Sonnenlicht, dann eben ab neun Uhr. Siehe, ich mache alles neu. Das ist ja die diesjährige Jahreslosung, aber es war auch schon Botschaft vom Prophet Hesekiel. Und damit wollen wir uns auch heute ein bisschen näher beschäftigen. Er wird nämlich in eine endlose Wüstenlandschaft geführt, eine Ebene, die übersät ist mit ausbleichten Knochen, menschlichen Knochen. Es müssen Tausende sein. Und wir stehen direkt davor, mitten in dieser öden Knochenlandschaft. Die Szene stammt nicht etwa aus einem aktuellen Horrorfilm, sondern sie gehört zum grossen Kino der Bibel. In einer der bekanntesten Visionen aus dem Alten Testament wird der Prophet Ezechiel, so sein hebräischer Name, uns besser bekannt unter dem Namen Hesekiel in das Tal vom Tod entrückt. Gottes Hand ist auf ihn gekommen und lässt ihn Sachen sehen, die sich in naher und auch erst ferner Zukunft werden ereignen. Wer ist der Hesekiel? Sein Name bedeutet Gott stärkt. Er hat zuerst müssen am Volk Juda vor dem drohenden Gericht sie warnen, wo würde über sie kommen, wenn sie fremden Götter dienen. Denn, wo das Gericht vollzogen war, Jerusalem und Judäa verwüstet dagelegen sind, der Tempel auch zerstört, da ist er zum Prophet von der Hoffnung und Zuversicht geworden. Er hat die Erneuerung von Israel vorausgesehen. Und er hat seinen Landsleuten zugesichert, dass sie wieder dürfen in ihr Heimatland zurückkehren, die Stadt Jerusalem und auch den Tempel wieder aufbauen. Aber seine Visionen sind noch viel weiter gegangen. Bis ins letzte Detail beschreibt er Israels künftigen Ruhm und Glanz. Und niemand soll sich vom momentanen Wohlstand von Babel und von seiner Macht betören lassen und dabei Jerusalem und das gelobte Land vergessen. Der Hesekiel ist aus der Priesterfamilie von Busi gekommen. 622 vor Christus ist er auf dem Höhepunkt der Reformen von Josia in Jerusalem geboren. 597 ist er mit dem König Joachim nach Babel deportiert worden. Die erste Deportation unter dem Nebukadnezar hat aber schon im Jahr 604 stattgefunden, wo die gebildete Oberschicht, darunter auch der Daniel und seine Freunde, nach Babel gekommen sind. Die zweite im Jahr 597, wo ungefähr 10'000 Leute aus der Oberschicht, darunter auch der Priestersohn Hesekiel, für immer ihre Heimat haben müssen verlassen. 587 haben dann die Babylonier mit einem grossen Truppenaufgebot Jerusalem erobert und den Tempel zerstört und haben fast die ganze restliche Bevölkerung an Euphrat und Tigris deportiert nach Babylon. Der Hesekiel hat in seinem eigenen Haus leben, in der jüdischen Kolonie Tel Abib bei Nippur, etwa 80 Kilometer südöstlich von Babylon, am grossen Kanal Kebar, wo man scheinbar heute noch sieht. Dieser Kanal hat der Euphrat und Tigris miteinander verbunden und bei Babylon und ist etwa 240 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad verlaufen. Der Name Tel Aviv bedeutet Getreidehügel, was auf die Fruchtbarkeit der künstlich bewässerten Ebene hinweist. Die Juden durften also in einem sehr fruchtbaren Land leben, was vielleicht auch auf einen Einfluss von Daniel zurückzuführen ist, der unter dem Nebukadnezar über die Provinz Babel regiert hat. Der Hesekiel war verheiratet, doch seine Frau ist im Jahr 588, wo die Belagerung von Jerusalem angefangen hat, gestorben. In seinem Haus in Nippur haben sich die Ältesten versammelt, die immer wieder den Rat von dem Propheten gesucht haben. Er hat mindestens 23 Jahre als Prophet und Seelsorger gedient. Das sind ein paar Angaben zum Prophet Hesekiel, zu seiner Biografie. Er, wie auch seine Landsleute, haben in einer dramatischen Zeit gelebt, wie wir gehört haben. Viele waren traumatisiert, rausgerissen aus ihrer ursprünglichen Heimat, verpflanzt in ein anderes Leben, in eine für sie fremde Welt. Und im Psalm 137 werfen wir einen Blick in den Gemütszustand von diesen Gefangenen in Babel. Wenn es hier heisst, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden, die da selbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Aber wie sollten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechten vergessen. Und auch in unserem Text wird etwas spürbar von dieser tiefen Depression, wo sich damals die Weggeführten befunden haben. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Wie fühlt sich das an, wenn unsere Hoffnung verloren ist? Haben wir das auch schon erlebt? Unser Leben, das, wo wir darauf gebaut haben und uns darüber gefreut haben, stürzt urplötzlich zusammen. Ein Mensch wird mit der Diagnose von einer tödlichen Krankheit konfrontiert, so wie es meine Gotte erlebt hat. Ein Ehe geht in Brüche, wie viel Schmerz, Leid, Scham und Wut. Der Verlust von einem geliebten Mensch, der uns den Boden unter den Füssen wegreissen will. Das sind alles so Momente, wo wir uns fühlen, wie dürre Knochen, um im Bild zu bleiben. Aber niemals ist Gott am Ende. Das habe ich in meinem persönlichen Leben immer wieder erfahren. Gott schenkt uns manchmal einen ungeahnten neuen Weg. Und jede Krise ist auch eine Chance. Aber wenn man eben mit drin steckt, dann bebt unser Herz und der Mut sinkt in die Frührzone. Es ist aus mit uns. Das haben die Juden nicht nur 600 vor Christus in Babylon gesagt, sondern über Tausende von Jahren. Es ist eine einzige Leidensspur. Sie sind verfolgt worden, sind oft Sündenböcke gewesen. Wir denken an Pest in Europa. Immer wieder hat es auch Versuche gegeben, die Juden als Volk zu vernichten, zum Beispiel im Persischen Reich unter der Königin Esther, was sie konnte verhüten. Und das Ganze hat dann im 20. Jahrhundert im Holocaust in der Shoah gipfelt. Wo die Vernichtungslager befreit worden sind, da haben sich manche an die Vision vom Hesekiel erinnert. Die Alliierten sind in die Todeslager hineingekommen und haben dort Berge von Knochen, ausgemergelte Menschenkörper, Hoffnungslosigkeit und Grauen gesehen. Und auch da in der Ebene Dura, an dem Ort vom Tod, da soll jetzt der Prophet Botschaft vom Leben und von der Hoffnung ausrufen. Es sind Worte, die nur der sagen kann, wo selber das Leben ist. Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. In einer anderen Übersetzung: Siehe, ich bringe Lebensodem in euch, damit ihr wieder lebendig werdet. Da, wo sich Menschen fragen, kann da überhaupt noch wieder etwas entstehen, wieder neu werden? Es ist doch alles längstens tot. Da spricht Gott: Ich mache euch wieder lebendig. Siehe, ich mache alles neu. Und wenn Gott zu einem toten Volkskörper damals in Babylon hätte können sagen, wird wieder lebendig, so kann er auch zu den toten Knochen in meinem Leben sagen, wird neu. Da kommt uns natürlich unser Verstand und unsere Lebenserfahrung in Quere. Kann ein kaputtes Leben, zeichnet von Schuld und Elend, denn zu einem neuen, blühenden, gesegneten Leben werden? Eigentlich nein. Kann eine jahrelang schwer Suchtkrankige, die mehr vegetiert als lebt, Freiheit von seiner Sucht erfahren und neu anfangen? Eigentlich nein. Aber vor einiger Zeit bin ich mit dem Jakob Wampfler am gleichen Tisch gesessen und er hat genau das erfahren und ist heute ein Zeuge von Jesus für Jung und Alt. Also doch. Kann eine Ehe, wo sich beide auseinandergelebt haben, wieder zu einer Gemeinschaft werden, die von Liebe und Verständnis zueinander gedreht ist? Wohl nicht. Aber wir haben in der Chrischona Weinfelden dürfen erleben, dass ein Mann nach über 20 Jahren zu seiner Ehefrau zurückgekehrt ist. Eigentlich ein Ding von der Unmöglichkeit, aber es ist passiert. Vor Jahren, vor vielen Jahren, habe ich in Bainwil am See auf der Strasse, bin ich einer wildfremden Frau begegnet und die hat mir auf der Strasse freudestrahlend erzählt, Gott hat mich in einem Augenblick von meinen jahrelangen Depressionen befreit. Sterblicher Mensch, können wohl diese Gebeine wieder lebendig werden? Kann da noch etwas neu werden? Gibt es in dieser zerfahrenen Situation noch Hoffnung? Jemand, der nicht mit Gottes Dimension rechnet, mit seiner schöpferischen, neuschaffenden Kraft, wird bei allen vorher erwähnten Beispielen und vielen anderen, die das Leben schreibt, aufgrund von der menschlichen Erfahrung müssen mit Nein antworten. Ab Pfingsten ist der Heilige Geist, der geheimnisvolle Lebensodem, auf schwache, sterbliche Menschen abgekommen und hat sie mit Kraft, Vollmacht und Freude erfüllt. Wenn wir die Kraft aus der Höhe empfinden, wie Jesus sagt, dann bleiben wir nicht auf unseren Stuhl sitzen. Dann kommt göttliche Bewegung und Dynamik auch in unsere Knochen. Und das haben die Jünger und Jüngerinnen, die sich versteckt haben, aus Angst vor den Juden und Römern erfahren. Sie sind nicht still geblieben. Sie sind nicht stumm geblieben. Das Evangelium hat in Windeseile die ganze damalige Welt, vor allem das Römische Reich, erobert. Und solche Erweckungswellen gibt es ja auch noch heute. Und das gibt uns Mut und Hoffnung. Manchmal denke ich, oder denken wir, das Christentum muss ums Überleben kämpfen. So viele Menschen, die nicht mehr nach dem Glauben fragen, die gleichgültig geworden sind oder die sich bewusst vom Glauben und von der Kirche abgewendet haben. Die Corona-Zeit hat auch zu einer gewissen Lethargie unter Christen beigetragen. Und darum, wir alle brauchen immer wieder das heilige Feuer, das Wehen vom Geist Gottes. Wie es in einem alten Kirchenlied heisst, beleb dein Werk, o Herr, zeig deinen starken Arm, weck durch dein Wort die Toten auf, der deinen Herz mach warm. Und genau das macht der Herr auch heute. So habe ich im Bibel-TV eine Sendung über verfolgte Christen verfolgt, gemäss am Weltverfolgungsindex nimmt seit Jahren Verfolgung unter den Christen zu. Die Organisation Open Doors steht seit vielen Jahrzehnten im Dienst für verfolgte Christen in über 60 Ländern. Open Doors hat darum einen Einblick in eine Weltsituation, die vielen von uns nicht zugänglich ist. Ungefähr 400 Millionen Christen leiden an einem extremen Mass an Verfolgung. Aber sie dürfen erleben, wie Jesus ihnen beisteht. Und es geschehe Erweckung mitten in der Verfolgung. Es sei so außergewöhnlich, sagt der Sprecher, dass Jesus gerade jetzt in dem Moment Menschen ruft. Und er hat das Wort aus Hesekiel 37 zitiert. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und gerade das geschehe in der muslimischen Welt. Viele Moslems sind von ihrer Religion enttäuscht und suchen Gott. Sie haben vielleicht das Evangelium noch nie gehört, doch immer mehr sehen Jesus in Träumen und Visionen. In den letzten 30 Jahren sind mehr Moslems zum Glauben an Christus gekommen, als in den Jahrhunderten zuvor. Das ist für mich erstaunlich, weil ich mich daran erinnere, dass ein Lehrer am TDS mir mit grossem Ernst erklärt hat, dass Muslim kaum mit dem Evangelium erreicht werden können. Auch unter Hindus und Buddhisten und Kommunisten geschehen Wunder. Sie suchen Jesus und sie finden ihn, zum Beispiel in China. Am Ende der Kulturrevolution 1976 hat es geschätzte 6 Millionen Christen gegeben. Heute sind es über 100 Millionen. Die grösste Erweckung der Menschheitsgeschichte. Es seien derzeit mehr Christen in China als in der kommunistischen Partei. Und ein weiteres Beispiel, der Iran. Am Anfang der islamischen Revolution 1979 haben es ca. 500 Christen mit muslimischem Hintergrund gegeben. Heute sind es Hunderttausende, die Jesus anbeten in vielen Gruppen und Untergrundkirchen. Und so könnte ich weiterfahren. Ebenso gibt es zum Beispiel in Algerien eine grosse Erweckung in der Kabylei unter den Berber, wo ca. 100'000 Menschen zu Jesus gefunden haben. Die Erweckungswellen, die ziehen von Land zu Land, auch nach Zentralasien. Da gäbe es heute Untergrundkirchen von Zehntausenden von Christen. Und diese Jesus-Jünger sind treu. Trotz Verfolgung, trotz der Tatsache, dass sie von ihrer Familie ausgestoßen werden, ins Gefängnis geworfen oder sogar wegen ihrem Glauben, ihren Glauben müssen mit dem Tod zahlen. Und etwas von dieser grossen und erneuernden Kraft vom lebendigen Gott darf jetzt hier der Prophet Hesekiel erleben. Er darf es proklamieren. In dieser Vision, wo scheinbar der Tod triumphiert, wo er nichts anderes zu sehen bekommt, als ein weites Feld mit ausbleichten Knochen, hört er die Stimme von Gott, die ihn fragt: Sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Hassvolk Israel. Damals ist nur noch ein Restvolk gewesen, nämlich Juda. Kann das Volk, das jetzt mehr an einem grossen Leichenmeer gleicht, Hesekiel, wieder lebendig werden? Ein Vereinsvolk, ein Staat? Der Hesekiel wagt auf diese Frage nur ein zaghaftes: Herr, mein Gott, das weißt du allein. Mehr wagt er gar nicht sagen. Denn er sieht, wie wir auch, was alles unmöglich ist, was kaputt ist, die vielen Fragezeichen. Unsere menschliche Realität ist doch die, was dürr ist, das ist dürr, das kommt nicht mehr zum Leben. Und der Hesekiel muss sich über sein eigenes Empfinden, über seine eigene Wahrnehmung wegsetzen und schlicht folgen. Und Gott sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Geist geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und so hat er es gemacht, wie es ihm befohlen worden ist. Da hat es angefangen zu rauschen und die Knochen sind zusammengerückt. Es sind Menschen entstanden, aber noch ohne Geist. Der Hesekiel hat dann ein zweites Mal müssen proklamieren: So spricht Gott, der Herr. Geist, komme herzu von den vier Winden und blase die Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und so ist es dann geschehen. Was Gott sagt, das erfüllt sich. Nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch wortwörtlich. Geschichte ist nicht einfach ein schöner Traum. Aber wenn man aufwacht, ist alles vorbei. Es gehört zum Fundament vom Christentum, dass wir an einen Gott dürfen glauben, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, dass es so sei. Römer 4, Vers 17. Die Bibel bezeugt nicht nur die Verstehung von Jesus Christus, sie bezeugt auch genauso die Verweckung von Israel. Die vollständige Wiederherstellung von Israel am Ende der Tage. Wenn wir die damaligen Ereignisse verfolgen, erkennen wir, dass Gott schon damals sein Wort erfüllt hat. Im Jahr 538 sind Gruppen von Juden zurück in ihre Heimat gekommen, haben 520 den Tempel wieder aufgebaut und später auch die Stadtmauern wieder errichtet. Aber das war noch lange nicht die volle Erfüllung. Gottes Heilsplan geht viel, viel weiter, bis in unsere Zeit, bis ins tausendjährige Reich, ja bis zur endgültigen Vollendung. Unter Esra und Nehemia sind Gruppen von Juden in die Heimat zurückgekommen nach Zion. Die Stämme vom Nordreich sind in der Fremde geblieben. Erst im 20. Jahrhundert tauchen jetzt die verlorenen Stämme wieder auf in Äthiopien, Indien, China und Persien und so weiter. Wie wir wissen, ist das Volk Israel 70 nach und 135 nach Christus in alle Welt zerstreut worden. Aber über all die Jahrhunderte ist die Sehnsucht nach dem gelobten Land, nach Zion, in den Herzen der Juden wach geblieben. 1882 sind die ersten Juden aus der Sowjetunion nach Eretz Israel zurückgekommen, in ein damals noch unfruchtbares, malariaverseuchtes Land, wo wieder neu aufgebaut worden ist, neu angepflanzt. Die Wüste ist blühend geworden. Im Ersten Weltkrieg ist Palästina, wie es damals geheißen hat, vom Osmanischen Weltreich befreit worden und ist unter die Mandatsverwaltung der Engländer gekommen. Aber erst im Zweiten Weltkrieg, wo die Völker für kurze Zeit Erbarmen hatten mit dem jüdischen Volk, das aus dem Holocaust gekommen ist, hat man ihnen auch wieder Land und einen eigenen Staat zugestanden. Das war ein sehr kurzes Zeitfenster, wo das passiert ist. Ein kleines Land und eine Armee fast ohne Waffen, wo gegenüber der arabischen Übermacht keine Chance hatte und doch gesiegt hat. Der Sechstagekrieg, wo sechs arabische Armeen gegen Israel gekämpft haben, das ist ein Wunder. Krieg, so schlimm sie waren, haben die Knochen zusammengerückt. Die Juden aus diesen verschiedenen Ländern und Kulturen mussten lernen, zusammenzuheben und füreinander einzustehen. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus den Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Wir sind heute die Generationen, die das alles vor Augen haben. Wir dürfen die Prophetien, die vor Jahrtausenden ausgesprochen worden sind, aufgeschrieben worden sind, als quasi Augenzeugen miterleben. Gott gibt uns heute einen sichtbaren Beweis, in der Geschichte, heute, dass er zu seinem Wort steht und seine Zusagen einlöst. Aber noch ist das Volk Israel kein erwecktes geistliches Volk. Es fehlt eben noch der Odem vom Geist Gottes. Und das zeigt uns die Prophetie vom Hesekiel sehr klar, nämlich er muss es zweites Mal proklamieren. Und da erst ist der Geist in sie gekommen. Sie sind lebendig geworden und haben sich auf ihre Füße gestellt. Israel ist mehrheitlich ein weltliches Volk. Viele Juden leben ohne Gott, wie viele Europäer auch. Die Moral der Juden in Israel ist nicht besser als die der Menschen von anderen Ländern. Viele sagen, das soll Gottes Volk sein. Sie sind im Stand nach Gottes Volk. Geliebte um der Väter willen. So sagt der Paulus. Aber noch nicht am Zustand noch. Die Bibel sagt, das lesen wir in den Kapiteln 12 bis 14 vom Sacharja, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen dieser Welt und Israel, wenn Jerusalem und Israel endgültig vernichtet werden, da werden sie mit dem Heiligen Geist beschenkt werden. Israel wird dann sein Pfingsten erleben. Zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Ich liebe gerade diese Bibelstelle, weil da deutlich wird, dass einmal die Zeit wird kommen, wo Israel als Nation seinen Messias wird erkennen. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Nein, er wird seine Verheißungen bis zum letzten Eintöpfchen halten und erfüllen. Weil er treu ist gegenüber seinem Volk, aber auch ein Gott von der Treue gegenüber uns allen. Und so möchte ich meine Gedanken schließen mit dem Lobpreis auf die Wunderwege von Gott. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir ein Lied.